ARD.
Dort vergingen Stunden. Stunden gemeinsamen Atems, gemeinsamen Herzschlags. Stunden, in denen K. immerfort das Gefühl hatte, er verirre sich. Oder er sei so weit in der Fremde, wie vor ihm noch kein Mensch. Einer Fremde, in der selbst die Luft keinen Bestandteil der Heimatluft habe, in der man vor Fremdheit ersticken müsse und in deren unsinnigen Verlockungen man doch nichts tun könne als weitergehen, weiter sich verirren. Und so war es wenigstens zunächst für ihn kein Schrecken, sondern ein tröstliches Aufdämmern, als aus Klamms Zimmer mit tiefer, befehlend gleichgültiger Stimme nach Frieda gerufen wurde. »Frieda«, sagte K. in Friedas Ohr und gab so den Ruf weiter. In einem förmlich eingeborenen Gehorsam wollte Frieda aufspringen, aber dann besann sie sich, wo sie war, streckte sich, lachte still und sagte, »Ich werde doch nicht etwa gehen. Niemals werde ich zu ihm gehen.« K. wollte dagegen sprechen, wollte sie drängen, zu Klamm zu gehen, begann, die Reste ihrer Bluse zusammenzusuchen, aber er konnte nichts sagen. Allzu glücklich war er, Frieda in seinen Händen zu halten, allzu ängstlich glücklich auch. Denn es schien ihm, wenn Frieda ihn verlasse, verlasse ihn alles, was er habe. Und als sei Frieda gestärkt durch K.s Zustimmung, ballte sie die Faust, klopfte mit ihr an die Tür und rief, »Ich bin beim Landvermesser! Ich bin beim Landvermesser!« Nun wurde Klamm allerdings still, aber K. erhob sich, kniete neben Frieda und blickte sich im trüben Vormorgenlicht um. Was war geschehen? Wo waren seine Hoffnungen? Was konnte er nun von Frieda erwarten, da alles verraten war? Statt vorsichtigst, entsprechend der Größe des Feindes und des Zieles vorwärts zu gehen, hatte er sich hier eine Nacht lang in den Bierpfützen gewälzt, deren Geruch jetzt betäubend war. »Was hast du getan?« sagte er vor sich hin. »Wir beide sind verloren.« »Nein«, sagte Frieda, »nur ich bin verloren. Doch ich habe dich gewonnen. Sei ruhig. Sieh aber, wie die zwei lachen.« »Wer?« fragte K. und wandte sich um. Auf dem Pult saßen seine beiden Gehilfen, ein wenig übernächtig, aber fröhlich. Es war die Fröhlichkeit, welche treue Pflichterfüllung gibt. »Was wollt ihr hier?« schrie K., als seien sie an allem schuld. Er suchte ringsherum die Peitsche, die Frieda abends gehabt hatte. »Wir mussten dich doch suchen«, sagten die Gehilfen. »Da du nicht herunter zu uns in die Wirtsstube kamst, wir suchten dich dann bei Barnabas und fanden dich endlich hier. Hier sitzen wir die ganze Nacht. Leicht ist ja der Dienst nicht.« »Ich brauche euch bei Tag, nicht in der Nacht«, sagte K. »Fort mit euch.« »Jetzt ist es ja Tag«, sagten sie und rührten sich nicht. Es war wirklich Tag. Die Hoftüre wurde geöffnet, die Bauern mit Olga, die K. ganz vergessen hatte, strömten herein. Olga war lebendig wie am Abend, so übel auch ihre Kleider und Haare zugerichtet waren, schon in der Tür suchten ihre Augen K. »Warum bist du nicht mit mir nach Hause gegangen?« sagte sie, fast unter Tränen. »Wegen eines solchen Frauenzimmers«, sagte sie dann und wiederholte das einige Male. Frieda, die für einen Augenblick verschwunden war, kam mit einem kleinen Wäschebündel zurück. Olga trat traurig beiseite. »Nun können wir gehen«, sagte Frieda. Es war selbstverständlich, dass sie das Wirtshaus zur Brücke meinte, in das sie gehen sollten. K. mit Frieda, hinter ihnen die Gehilfen, das war der Zug. Die Bauern zeigten viel Verachtung für Frieda. Es war selbstverständlich, weil sie sie bisher streng beherrscht hatte. Einer nahm sogar einen Stock und tat so, als wolle er sie nicht fortlassen, ehe sie über den Stock springe. Aber ihr Blick genügte, um ihn zu vertreiben. Draußen im Schnee atmete K. ein wenig auf. Das Glück, im Freien zu sein, war so groß, dass es diesmal die Schwierigkeit des Wegs erträglich machte. Wäre K. allein gewesen, wäre er noch besser gegangen. Im Wirtshaus ging er gleich in sein Zimmer und legte sich aufs Bett. Frieda machte sich daneben auf dem Boden ein Lager zurecht. Die Gehilfen waren mit eingedrungen, wurden vertrieben, kamen dann aber durchs Fenster wieder herein. K. war zu müde, um sie nochmals zu vertreiben. Die Wirtin kam eigens herauf, um Frieda zu begrüßen, wurde von Frieda Mütterchen genannt. Es gab eine unverständlich herzliche Begrüßung mit Küssen und langem Aneinanderdrücken. Ruhe war in dem Zimmerchen überhaupt wenig. Öfters kamen auch die Mägde in ihren Männerstiefeln hereingepoltert, um irgendetwas zu bringen oder zu holen. Brauchten sie etwas aus dem mit verschiedenen Dingen vollgestopften Bett, zogen sie es rücksichtslos unter K. hervor. Frieda begrüßten sie als ihresgleichen. Trotz dieser Unruhe blieb doch K. im Bett, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Kleine Handreichungen besorgte ihm Frieda. Als er am nächsten Morgen sehr erfrischt endlich aufstand, war es schon der vierte Tag seines Aufenthalts im Dorf. Das vierte Kapitel. Er hätte gern mit Frieda vertraulich gesprochen, aber die Gehilfen, mit denen übrigens Frieda hier und da auch scherzte und lachte, hinderten ihn daran durch ihre bloße, aufdringliche Gegenwart. Anspruchsvoll waren sie allerdings nicht. Sie hatten sich in einer Ecke auf dem Boden auf zwei alten Frauenröcken eingerichtet. Es war, wie sie mit Frieda besprachen, ihr Ehrgeiz, den Herrn Landvermesser nicht zu stören und möglichst wenig Raum zu brauchen. Sie machten in dieser Hinsicht, immer freilich unter Lispeln und Kichern, verschiedene Versuche, verschränkten Arme und Beine, kauerten sich gemeinsam zusammen. In der Dämmerung sah man in ihrer Ecke nur ein großes Knäuel. Trotzdem aber wusste man leider aus den Erfahrungen bei Tageslicht, dass es sehr aufmerksame Beobachter waren, sie immer zu K. herüberstarrten, sei es auch, dass sie in scheinbar kindlichem Spiel etwa ihre Hände als Fernrohre verwendeten und ähnlichen Unsinn trieben, oder auch nur herüberblinzelten und hauptsächlich mit der Pflege ihrer Bärte beschäftigt schienen, an denen ihnen sehr viel gelegen war und die sie unzählige Mal der Länge und Fülle nach miteinander verglichen und von Frieda beurteilen ließen. Oft sah K. von seinem Bett aus dem Treiben der drei in völliger Gleichgültigkeit zu. Als er sich nun kräftig genug fühlte, das Bett zu verlassen, eilten alle herbei, ihn zu bedienen. So kräftig, sich gegen ihre Dienste wehren zu können, war er noch nicht. Er merkte, dass er dadurch in eine gewisse Abhängigkeit von ihnen geriet, die schlechte Folgen haben konnte, aber er musste es geschehen lassen. Es war auch gar nicht sehr unangenehm, bei Tisch den guten Kaffee zu trinken, den Frieda geholt hatte, sich am Ofen zu wärmen, den Frieda geheizt hatte, die Gehilfen in ihrem Eifer und Ungeschick die Treppen hinab- und herauflaufen zu lassen, um Waschwasser, Seife, Kamm und Spiegel zu bringen und schließlich, weil K. einen leisen, dahin deutbaren Wunsch ausgesprochen hatte, auch ein Gläschen Rum. Inmitten dieses Befehlens und Bedientwerdens sagte K., mehr aus behaglicher Laune als in der Hoffnung auf einen Erfolg, »Geht nun weg, ihr zwei!« Ich brauche vorläufig nichts mehr und will allein mit Fräulein Frieda sprechen. Und als er nicht gerade Widerstand auf ihren Gesichtern sah, sagte er noch, um sie zu entschädigen, »Wir drei gehen dann zum Gemeindevorsteher. Wartet unten in der Stube auf mich.« Merkwürdigerweise folgten sie, nur dass sie vor dem Weggehen noch sagten, Wir könnten auch hier warten. Und K. antwortete, ich weiß es, aber ich will es nicht. Ärgerlich aber und in gewissem Sinne doch auch willkommen war es K., als Frieda, die sich gleich nach dem Weggehen der Gehilfen auf seinen Schoß setzte, sagte, »Was hast du, Liebling, gegen die Gehilfen? Vor ihnen müssen wir keine Geheimnisse haben. Sie sind treu.« »Ach, treu«, sagte K. »Sie lauern mir fortwährend auf. Es ist sinnlos, aber abscheulich.« »Ich glaube, dich zu verstehen«, sagte sie und hing sich an seinen Hals und wollte noch etwas sagen, konnte aber nicht weitersprechen. Und weil der Sessel gleich neben dem Bette stand, schwankten sie hinüber und fielen hin. Dort lagen sie, aber nicht so hingegeben wie damals in der Nacht. Sie suchte etwas und er suchte etwas, wütend, Grimassen schneidend, sich mit dem Kopf einbohrend in der Brust des anderen suchten sie. Und ihre Umarmungen und ihre sich aufwerfenden Körper machten sie nicht vergessen, sondern erinnerten sie an die Pflicht zu suchen. Wie Hunde verzweifelt im Boden scharren, so scharrten sie an ihren Körpern, und hilflos, enttäuscht, um noch letztes Glück zu holen, fuhren manchmal ihre Zungen breit über des anderen Gesicht. Erst die Müdigkeit ließ sie still und einander dankbar werden. Die Mägde kamen dann auch herauf. »Sieh, wie die hier liegen«, sagte eine und warf aus Mitleid ein Tuch über sie. Als sich später K. aus dem Tuch freimachte und umhersah, waren, das wunderte ihn nicht, die Gehilfen wieder in ihrer Ecke. Ermahnten mit dem Finger auf K. zeigend, einer den anderen zum Ernst und salutierten. Aber außerdem saß dicht beim Bett die Wirtin und strickte an einem Strumpf. Eine kleine Arbeit, welche wenig passte zu ihrer riesigen, das Zimmer fast verdunkelnden Gestalt. »Ich warte schon lange«, sagte sie und hob ihr breites, von vielen Altersfalten durchzogenes, aber in seiner großen Masse doch noch glattes, vielleicht einmal schönes Gesicht. Die Worte klangen wie ein Vorwurf, ein unpassender, denn K. hatte ja nicht verlangt, dass sie komme. Er bestätigte daher nur durch Kopfnicken ihre Worte und setzte sich aufrecht. Auch Frieda stand auf, verließ aber K. und lehnte sich an den Sessel der Wirtin. »Könnte nicht, Frau Wirtin«, sagte K. zerstreut, »das, was Sie mir sagen wollen, aufgeschoben werden, bis ich vom Gemeindevorsteher zurückkomme? Ich habe eine wichtige Besprechung dort.« »Diese ist wichtiger, glauben Sie mir, Herr Landvermesser«, sagte die Wirtin. »Dort handelt es sich wahrscheinlich nur um eine Arbeit. Hier aber handelt es sich um einen Menschen, um Frieda, meine liebe Magd.« »Ach so«, sagte K. »Dann freilich. Nur weiß ich nicht, warum man diese Angelegenheit nicht uns beiden überlässt.« »Aus Liebe, aus Sorge«, sagte die Wirtin und zog Friedas Kopf, die stehend nur bis zur Schulter der sitzenden Wirtin reichte, an sich. »Da Frieda zu Ihnen ein solches Vertrauen hat«, sagte K., »kann auch ich nicht anders. Und da Frieda erst vor kurzem meine Gehilfen treu genannt hat, so sind wir ja Freunde unter uns. Dann kann ich Ihnen also, Frau Wirtin, sagen, dass ich es für das Beste halten würde, wenn Frieda und ich heiraten, und zwar sehr bald. Leider, leider werde ich Frieda dadurch nicht ersetzen können, was sie durch mich verloren hat, die Stellung im Herrenhof und die Freundschaft Klamms.« Frieda hob ihr Gesicht. Ihre Augen waren voll Tränen. Nichts von Sieghaftigkeit war in ihnen. »Warum ich? Warum bin ich gerade dazu ausersehen?« »Wie?« fragten K. und die Wirtin gleichzeitig. »Sie ist verwirrt, das arme Kind«, sagte die Wirtin. »Verwirrt vom Zusammentreffen zu vielen Glücks und Unglücks.« Und wie zur Bestätigung dieser Worte stürzte sich Frieda jetzt auf K., küsste ihn wild, als sei niemand sonst im Zimmer, und fiel dann weinend, immer noch ihn umarmend, vor ihm in die Knie. Während K. mit beiden Händen Friedas Haar streichelte, fragte er die Wirtin, »Sie scheinen mir recht zu geben?« »Sie sind ein Ehrenmann«, sagte die Wirtin, Auch sie hatte Tränen in der Stimme, sah ein wenig verfallen aus und atmete schwer. Trotzdem fand sie noch die Kraft zu sagen, »Es werden jetzt nur gewisse Sicherungen zu bedenken sein, die Sie Frieda geben müssen. Denn wie groß auch nun meine Achtung vor Ihnen ist, so sind Sie doch ein Fremder, können sich auf niemanden berufen, Ihre häuslichen Verhältnisse sind hier unbekannt. Sicherungen sind also nötig, das werden Sie einsehen. Lieber Herr Landvermesser, haben Sie doch selbst hervorgehoben, wie viel Frieda durch die Verbindung mit Ihnen immerhin auch verliert.«
»Gewiss, Sicherungen, natürlich«, sagte K. »Die werden am besten wohl vor dem Notar gegeben werden, aber auch andere gräfliche Behörden werden sich ja vielleicht noch einmischen. Übrigens habe auch ich noch vor der Hochzeit unbedingt etwas zu erledigen. Ich muss mit Klamm sprechen.«
»Das ist unmöglich«, sagte Frieda, erhob sich ein wenig und drückte sich an K. »Was für ein Gedanke!«
»Es muss sein«, sagte K. »Wenn es mir unmöglich ist, es zu erwirken, musst du es tun.«
»Ich kann nicht, K., ich kann nicht«, sagte Frieda. »Niemals wird Klamm mit dir reden. Wie kannst du nur glauben, dass Klamm mit dir reden wird?«
»Und mit dir würde er reden?«, fragte K.
»Auch nicht«, sagte Frieda. »Nicht mit dir, nicht mit mir. Es sind bare Unmöglichkeiten.«
Sie wandte sich an die Wirtin mit ausgebreiteten Armen.
»Sehen Sie nur, Frau Wirtin, was er verlangt!«
»Sie sind eigentümlich, Herr Landvermesser«, sagte die Wirtin und war erschreckend, wie sie jetzt aufrechter dasaß, die Beine auseinandergestellt, die mächtigen Knie vorgetrieben durch den dünnen Rock. »Sie verlangen Unmögliches.«
»Warum ist es unmöglich?«, fragte K.
»Das werde ich Ihnen erklären«,
sagte die Wirtin in einem Ton, als sei diese Erklärung nicht etwa eine letzte Gefälligkeit, sondern schon die erste Strafe, die sie austeilte.
»Das werde ich Ihnen gern erklären. Ich gehöre zwar nicht zum Schloss und bin nur eine Frau und bin nur eine Wirtin, hier in einem Wirtshaus letzten Ranges. Es ist nicht letzten Ranges, aber nicht weit davon, und so könnte es sein, dass Sie meiner Erklärung nicht viel Bedeutung beilegen. Aber ich habe in meinem Leben die Augen offen gehabt und bin mit vielen Leuten zusammengekommen und habe die ganze Last der Wirtschaft allein getragen. Denn mein Mann ist zwar ein guter Junge, aber ein Gastwirt ist er nicht. Und was Verantwortlichkeit ist, wird er nie begreifen. Sie zum Beispiel verdanken es doch nur seiner Nachlässigkeit. Ich war an dem Abend schon müde zum Zusammenbrechen, dass Sie hier im Dorf sind, dass Sie hier auf dem Bett in Frieden und Behagen sitzen.«
»Wie?« fragte K., aus einer gewissen Zerstreutheit aufwachend, aufgeregt mehr von der Neugierde als von Ärger.
»Nur seiner Nachlässigkeit verdanken Sie es«, rief die Wirtin nochmals, mit gegen K. ausgestrecktem Zeigefinger. Frieda suchte sie zu beschwichtigen.
»Was willst du?«
sagte die Wirtin mit rascher Wendung des ganzen Leibes.
»Der Herr Landvermesser hat mich gefragt, und ich muss ihm antworten. Wie soll er es denn sonst verstehen, was uns selbstverständlich ist, dass Herr Klamm niemals mit ihm sprechen wird? Was sage ich, wird niemals mit ihm sprechen kann? Hören Sie, Herr Landvermesser, Herr Klamm ist ein Herr aus dem Schloss. Das bedeutet schon an und für sich, ganz abgesehen von Klamms sonstiger Stellung, einen sehr hohen Rang. Was sind nun aber Sie, um dessen Heiratseinwilligung wir uns hier so demütig bewerben? Sie sind nicht aus dem Schloss, Sie sind nicht aus dem Dorfe, Sie sind nichts. Leider aber sind Sie doch etwas, ein Fremder. Einer, der überzählig und überall im Weg ist, einer, wegen dessen man immerfort Scherereien hat, wegen dessen man die Mägde ausquartieren muss, einer, dessen Absichten unbekannt sind, einer, der unsere liebste kleine Frieda verführt hat und den man sie leider zur Frau geben muss. Wegen alles dessen mache ich Ihnen ja im Grunde keine Vorwürfe. Sie sind, was Sie sind. Ich habe in meinem Leben schon zu viel gesehen, als dass ich nicht noch diesen Anblick ertragen sollte. Nun aber stellen Sie sich vor, was Sie eigentlich verlangen. Ein Mann wie Klamm soll mit Ihnen sprechen. Mit Schmerz habe ich gehört, dass Frieda Sie hat durchs Guckloch schauen lassen. Schon als sie das tat, war sie von Ihnen verführt. Sagen Sie doch, wie haben Sie überhaupt Clams Anblick ertragen? Sie müssen nicht antworten, ich weiß es. Sie haben ihn sehr gut ertragen. Sie sind ja gar nicht imstande, Clam wirklich zu sehen. Das ist nicht Überhebung meinerseits, denn ich selbst bin es auch nicht imstande. Clam soll mit Ihnen sprechen. Aber er spricht doch nicht einmal mit Leuten aus dem Dorf. Noch niemals hat er selbst mit jemandem aus dem Dorf gesprochen. Es war ja die große Auszeichnung Fridas. Eine Auszeichnung, die mein Stolz sein wird bis an mein Ende. Dass er wenigstens Fridas Namen zu rufen pflegte. Und dass sie zu ihm sprechen konnte, nach Belieben und die Erlaubnis des Gucklochs bekam. Gesprochen aber hat er auch mit ihr nicht. Und dass er Frieda manchmal rief, muss gar nicht die Bedeutung haben, die man dem gerne zusprechen möchte. Er rief einfach den Namen Frieda. Wer kennt seine Absichten? Dass Frieda natürlich eilends kam, war ihre Sache. Und dass sie ohne Widerspruch zu ihm gelassen wurde, war Clams Güte. Aber dass er sie geradezu gerufen hätte, kann man nicht behaupten. Freilich, nun ist auch das, was war, für immer dahin. Vielleicht wird Clam noch den Namen Frieda rufen, das ist möglich. Aber zugelassen wird sie zu ihm gewiss nicht mehr, ein Mädchen, das sich mit ihnen abgegeben hat. Und nur eines kann ich nicht verstehen mit meinem armen Kopf, dass ein Mädchen, von dem man sagte, es sei Clams Geliebte, ich halte das übrigens für eine sehr übertriebene Bezeichnung, sich von ihnen auch nur berühren ließ.
Gewiss. Das ist merkwürdig, sagte K. und nahm Frieda, die sich, wenn auch mit gesenktem Kopf gleich fügte, zu sich auf den Schoß. Es beweist aber, glaube ich, dass sich auch sonst nicht alles genauso verhält, wie Sie glauben. So haben Sie zum Beispiel gewiss recht, wenn Sie sagen, dass ich vor Clam ein Nichts bin. Und wenn ich jetzt auch verlange, mit Clam zu sprechen, und nicht einmal durch Ihre Erklärungen davon abgebracht bin, so ist damit noch nicht gesagt, dass ich imstande bin, den Anblick Clams ohne dazwischenstehende Tür auch nur zu ertragen. Und ob ich nicht schon bei seinem Erscheinen aus dem Zimmer renne. Aber eine solche, wenn auch berechtigte Befürchtung ist für mich noch kein Grund, die Sache nicht doch zu wagen. Gelingt es mir aber, ihm standzuhalten, dann ist es gar nicht nötig, dass er mit mir spricht. Es genügt mir, wenn ich den Eindruck sehe, den meine Worte auf ihn machen. Und machen sie keinen oder hört er sie gar nicht, habe ich doch den Gewinn, frei vor einem Mächtigen gesprochen zu haben. Sie aber, Frau Wirtin, mit Ihrer großen Lebens- und Menschenkenntnis und Frieda, die noch gestern Clams Geliebte war, ich sehe keinen Grund, von diesem Wort abzugehen, können mir gewiss leicht die Gelegenheit verschaffen, mit Clam zu sprechen. Ist es auf keine andere Weise möglich, dann eben im Herrenhof. Vielleicht ist er auch heute noch dort.
Es ist unmöglich, sagte die Wirtin. Und ich sehe, dass Ihnen die Fähigkeit fehlt, es zu begreifen. Aber sagen Sie doch, worüber wollen Sie denn mit Clam sprechen?
Über Frieda, natürlich, sagte K.
Über Frieda?
Fragte die Wirtin verständnislos und wandte sich an Frieda.
Hörst du, Frieda? Über dich will er mit Clam sprechen.
Ach, sagte K., Sie sind, Frau Wirtin, eine so kluge, Achtung einflößende Frau, und doch erschreckt Sie jede Kleinigkeit. Nun also, ich will über Frieda mit ihm sprechen, das ist doch nicht so sehr ungeheuerlich, als vielmehr selbstverständlich. Denn Sie irren gewiss auch, wenn Sie glauben, dass Frieda von dem Augenblick an, wo ich auftrat, für Clam bedeutungslos geworden ist. Sie unterschätzen ihn, wenn Sie das glauben. Ich fühle gut, dass es anmaßend von mir ist, Sie in dieser Hinsicht belehren zu wollen, aber ich muss es doch tun. Durch mich kann in Clams Beziehung zu Frieda nichts geändert worden sein. Entweder bestand keine wesentliche Beziehung, das sagen eigentlich diejenigen, welche Frieda den Ehrennamen Geliebte nehmen, nun, dann besteht sie auch heute nicht. Oder aber sie bestand. Wie könnte sie dann durch mich, wie Sie richtig sagten, ein Nichts in Clams Augen, wie könnte sie dann durch mich gestört sein? Solche Dinge glaubt man im ersten Augenblick des Schreckens. Aber schon die kleinste Überlegung muss das richtigstellen. Lassen wir übrigens doch Frieda ihre Meinung hierzu sagen. Mit in die Ferne schweifendem Blick, die Wange an Kars Brust, sagte Frieda: »Es ist gewiss so, wie Mütterchen sagt. Klamm will nichts mehr von mir wissen. Aber freilich nicht deshalb, weil du, Liebling, kamst. Nichts derartiges hätte ihn erschüttern können. Wohl aber, glaube ich, ist es sein Werk, dass wir uns dort unter dem Pult zusammengefunden haben. Gesegnet, nicht verflucht sei die Stunde.« »Wenn es so ist«, sagte Karl langsam, denn süß waren Friedas Worte, er schloss ein paar Sekunden lang die Augen, um sich von den Worten durchdringen zu lassen, »wenn es so ist, ist noch weniger Grund, sich vor einer Aussprache mit Klamm zu fürchten.« »Wahrhaftig«, sagte die Wirtin und sah K. von hoch herab an, »Sie erinnern mich manchmal an meinen Mann. So trotzig und kindlich wie er sind Sie auch. Sie sind ein paar Tage im Ort, und schon wollen Sie alles besser kennen als die Eingeborenen, besser als ich, alte Frau, und als Frieda, die im Herrenhof so viel gesehen und gehört hat. Ich leugne nicht, dass es möglich ist, einmal auch etwas ganz gegen die Vorschriften und gegen das Althergebrachte zu erreichen. Ich habe etwas derartiges nicht erlebt, aber es gibt angeblich Beispiele dafür, mag sein. Aber dann geschieht es gewiss nicht auf die Weise, wie Sie es tun, indem man immerfort Nein, Nein sagt und nur auf seinen Kopf schwört und die wohlmeinendsten Ratschläge überhört. Glauben Sie denn, meine Sorge gilt Ihnen? Habe ich mich um Sie gekümmert, solange Sie allein waren? Obwohl es gut gewesen wäre und manches sich hätte vermeiden lassen. Das Einzige, was ich damals meinem Mann über Sie sagte, war, halte dich von ihm fern. Das hätte auch heute noch für mich gegolten, wenn nicht Frieda jetzt in ihr Schicksal mit hineingezogen worden wäre. Ihr verdanken Sie, ob es Ihnen gefällt oder nicht, meine Sorgfalt, ja sogar meine Beachtung. Und Sie dürfen mich nicht einfach abweisen, weil Sie mir, der Einzigen, die über der kleinen Frieda mit mütterlicher Sorge wacht, streng verantwortlich sind. Möglich, dass Frieda recht hat und alles, was geschehen ist, der Wille Klamms ist. Aber von Klamm weiß ich jetzt nichts. Ich werde niemals mit ihm sprechen. Er ist mir gänzlich unerreichbar. Sie aber sitzen hier, halten meine Frieda und werden, warum soll ich es verschweigen, von mir gehalten. Ja, von mir gehalten. Denn versuchen Sie es, junger Mann. Wenn ich Sie auch aus dem Hause weise, irgendwo im Dorf ein Unterkommen zu finden, und sei es in einer Hundehütte.«